Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen am Sonntagabend.
Einen schönen guten Abend.
Deutschland, das Null-Bock-Land. Sind wir wirklich zu bequem? Wenn Kanzler Merz davon spricht, dass wir mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance das Wohlergehen des Landes nicht sichern, schwingt ein leiser Vorwurf wohl durchaus mit. In den 70ern haben die Beschäftigten hierzulande länger gearbeitet als jetzt, sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft, welches zudem in einer neuen Studie darlegt, dass wir im internationalen Vergleich auch nicht wirklich gut wegkommen. Da belegt Deutschland im Ranking der Wirtschaftsnationen den drittletzten Platz. Ist die Kanzlerkritik an der deutschen Arbeitsmoral also berechtigt? Jan-Peter Bartels, Gabriele Dunkel.
Ein Anstrich für 10.000 Quadratmeter. Dazu braucht es viel Konzentration und Kondition. Es macht schon Spaß, aber
man ist auf jeden Fall nach der Arbeit ziemlich K.O. Jetzt, wenn wir den ganzen Tag die Leiter rauf und runter müssen, die Beine natürlich dann, ja. Aber Muskelkater ist so das meiste mit.
Könntest du dir vorstellen, mehr zu arbeiten, mehr Stunden?
Ehrlich gesagt, nein.
Doch weil die Wirtschaft hierzulande lahmt, mahnt der Kanzler frisch im Amt.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Und tatsächlich arbeiten pro Jahr beispielsweise Tschechen und Polen durchschnittlich mehr Stunden als Deutsche oder Franzosen. Aber einfach mehr arbeiten, um Deutschland wieder wettbewerbsfähiger zu machen, das sei der falsche Weg, sagt der neue SPD-Generalsekretär Klüssendorf im Bericht aus Berlin.
Ich sehe das für den Großteil der Beschäftigten nicht, dass das darum geht, dass die alle jetzt mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten müssen, sondern es geht sicherlich darum, mehr Flexibilität in Branchen zu schaffen, wo es auch notwendig ist, wo es auch Sinn ergibt, wo auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das teilweise auch von uns verlangen. Also ich treffe auch Menschen, die mir sagen, wäre doch toll, 4x10 Stunden zu arbeiten und dann habe ich den Freitag frei.
Die Koalition will also eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit. Für die beiden Azubis in Nürnberg könnte das bedeuten, an ein paar Tagen mehr arbeiten als 8 Stunden, dafür an anderen Tagen weniger. Die Chefin begrüßt die Flexibilität.
Wir befinden uns in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir uns aus dieser wirtschaftlichen Lage befreien oder rausarbeiten, indem wir jetzt alle sagen, wir arbeiten weniger.
Doch der Weg zu neuen Arbeitszeitregeln führen nur über die Sozialpartner, so Klüssendorf. Er sieht zudem noch eine weitere Möglichkeit, mehr Arbeitspotenzial zu heben.
Wir haben aktuell die Situation, dass 11% der Männer nur in Teilzeit arbeiten und fast die Hälfte aller Frauen in der Erwerbstätigkeit Teilzeit arbeiten. Und ich finde schon, das ist ein wesentliches Problem, um das man sich schnell kümmern muss.
Hier in Nürnberg gibt es noch einiges zu tun, bis ins nächste Jahr hinein. Die neuen Arbeitszeitregeln könnten wohl schneller fertig sein.
Es ist Wahlsonntag, heute in gleich mehreren EU-Ländern, auch in Polen und Rumänien, wo es um echte Richtungsentscheidungen geht. In Rumänien treten bei der Stichwahl ums mächtige Präsidentenamt 2 Kandidaten an, die absolut gegensätzliche Positionen vertreten. Der eine Russland überaus nah, der andere Europa. Sprechen wir gleich drüber. Ja, und auch Polen verhandelt seine europäische Zukunft. Gesucht wird der Nachfolger des nationalistisch-konservativen Präsidenten Duda, der bislang die Politik der liberalen Regierung von Ministerpräsident Tusk blockierte, wann immer es möglich war. Christin Joachim über die Wahl in unserem Nachbarland, die in Brüssel und auch in Berlin ganz genau beobachtet wird.
Rafał Trzaskowski gewinnt die erste Runde. Der proeuropäische Kandidat von Donald Tusks Bürgerplattform feiert seinen Sieg, auch wenn der weitaus knapper ausgefallen ist als erwartet. Laut erster Wahlprognose liegt er nur knapp vor seinem stärksten Konkurrenten Karol Nawrocki. Ich habe euch vor 8 Monaten gesagt, dass es sehr, sehr knapp werden würde und es ist sehr knapp geworden. Ich freue mich sehr, dass ich die erste Runde gewonnen habe, aber wir haben viel Arbeit vor uns. Wir brauchen vollen Einsatz. Wir brauchen eure Stimmen auch dafür, andere zu überzeugen.
Potrzebne są wasze głosy. Potrzebne jest przekonywanie wszystkich.
damit er in der Stichwahl gegen ihn gewinnt. Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen PiS. Der spricht heute von Lügen und Propaganda im Wahlkampf des Gegners und warnt vor zu viel Macht in den Händen von Regierungschef Donald Tusk. Das einzige Element, damit Tusk die gesamte Macht auf sich vereinen kann, ist Rafał Trzaskowski. Deshalb braucht Donald Tusk Trzaskowski so sehr im Präsidentenpalast. Sie haben das Parlament, sie haben den Senat, sie haben den Premierminister und sie wollen den Präsidenten. In einer Bar in Warschau schauen sie um 21 Uhr die Prognosen. Viele hier sind überrascht, vor allem vom starken Abschneiden anderer Kandidaten aus dem rechten und extrem rechten Spektrum. Denn die könnten entscheidend werden für die Stichwahl. Ich freue mich, weil der Kandidat, für den ich gestimmt habe, die meisten Stimmen bekommen hat. Aber mich erschreckt ein wenig die Stimmung im Land, die jetzt vorherrscht, die Zahl der Stimmen für die extrem Rechten. Ich hoffe natürlich, dass Trzaskowski gewinnt, aber es sieht nicht sehr gut aus. In 2 Wochen wählen die Polinnen und Polen noch einmal in der Stichwahl. Dann wird sich zeigen, in welche Richtung das Land geht.
In Polen, also die Stichwahl dann Anfang Juni, in Rumänien fand die heute statt. Es geht um den neuen rumänischen Präsidenten, der vergleichsweise viel Macht hat, das Land zum Beispiel in der NATO und in der EU vertritt. Erste Auszählungsergebnisse sind da. Nikolaus Neumeier in Wien. Nikolaus, lässt sich schon sagen, wie die Wahl ausgeht?
Ja, man kann sicher davon ausgehen, dass der proeuropäische Kandidat Nico Jordan, das ist der bisherige Bürgermeister von Bukarest, diese Wahl gewonnen hat. Da hat sich die Stimmung innerhalb von 2 Wochen ziemlich gedreht in Rumänien. Noch vor 2 Wochen lag nämlich der Ultranationalist Georges Simion vorne, jemand, der die Annexion von Moldau wollte. Und seit 22 Uhr etwa stehen die Anhänger vor der Parteizentrale des ziemlich sicheren Wahlsiegers und feiern ihn, singen Europa. Also da hat sich etwas gedreht und ich glaube, viele atmen auf in Rumänien, weil die Mehrheit ja doch sehr proeuropäisch ist, auch sehr NATO-verbunden und am Schluss vielleicht auch Angst hatten, dass das Land in eine andere Richtung gehen könnte.
Du warst gerade selbst in Rumänien. Ist das Land wirklich gespalten?
Ja, das kann man schon so sagen. Wir haben viele sehr unzufriedene Menschen erlebt, die einfach sauer sind über die Machtteilung zwischen 2 Parteiblöcken in den letzten 30 Jahren und deswegen einen Neuanfang wollten. Dann wurde auch die Wahl noch einmal abgesagt und musste wiederholt werden. Das haben viele als Schiebung auch verstanden. Und wir haben heute zum Beispiel auch in Wien bei Auslandsrumänen gedreht. Und die Auslandsrumänen sind mehrheitlich eher nationalistisch. Die arbeiten viele in prekären Verhältnissen. Die wollen eine Änderung ihrer Situation. Die wollen eine bessere wirtschaftliche Situation. Und die Liberalen, das sind die Menschen, die in den Städten leben, die Intellektuellen, die Ärzte, die wollen eben einen proeuropäischen Kurs. Also auf den ersten Blick ein ziemlich gespaltenes Land, aber vielleicht eint ja trotzdem dieser gemeinsame Wille, dass man in Europa bleiben möchte.
Nikolaus Neumeier, herzlichen Dank nach Wien. Dankeschön. Der neue Papst, zum ersten Mal mit allen Insignien seiner großen kirchlichen und der vergleichsweise kleinen politischen Macht. Vielleicht der Moment, in dem auch Leo dem 14. noch einmal klar wurde, was an diesem Amt hängt, in das er heute offiziell eingeführt wurde. Und natürlich ist so eine Amtseinführung immer eine besondere religiöse Zeremonie. Aber es waren nicht nur Glaubensbotschaften, die heute vom neuen Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Petersplatz verkündet wurden. Der Papst forderte auch Frieden für die Ukraine und für die Menschen im Gazastreifen. Aus Rom, Tillmann Kleinjung.
So wird das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken eingeführt. In einem Ritus voller Tradition und Symbolkraft. Auch dieser Ring, der Fischerring, ist ein Zeichen. Zum Menschenfischer soll der Papst werden. Leo, der als Missionar in Peru gelebt und gearbeitet hat, nimmt diesen Auftrag ernst. Er will keine kleine, exklusive Gemeinschaft. Dieser Papst will allen Menschen die Liebe Gottes bringen, wie er sagt. Es geht niemals darum, andere durch Zwang, religiöse Propaganda oder Machtmittel zu vereinnahmen, sondern immer und ausschließlich darum, so zu lieben, wie Jesus es getan hat. Noch vor Beginn der Messe eine Fahrt durch die Menge, so wie vor 4 Wochen Papst Franziskus, kurz vor seinem Tod. Das war wie eine Verabschiedung. Heute stellt sich sein Nachfolger vor, etwas schüchterner, weniger selbstbewusst. Ich komme mit Furcht und Zittern zu euch, sagt er in der Predigt. Die Erwartungen sind hoch.
Dass es nicht ein Rückschritt ist zum letzten Papst.
Er soll diese Geschichte abschaffen, dass Priester nicht heiraten dürfen. Das hat viel Unheil gebracht.
Wichtig wäre, alle mitzunehmen und auch die Frauen in der Kirche mehr einzubinden.
Wird dieser Papst den Reformkurs von Franziskus fortsetzen? Auch diese Frage steht über diesem Tag. Er ist 20 Jahre jünger als Franziskus. Deshalb gibt es bei einigen Themen, etwa der Frauenfrage, einen wichtigen kulturellen und Generationenunterschied, der eine Rolle spielen kann. Auch in der politischen Welt will dieser Papst eine Rolle spielen. Delegationen aus mehr als 150 Ländern sind zu seiner Amtseinführung angereist. Aus Deutschland Bundeskanzler Merz. Aus dem Heimatland des Papstes US-Vizepräsident J.D. Vance. Für den ukrainischen Präsidenten und dessen Frau nimmt sich Leo Zeit. Auch das ist ein Zeichen. Für Millionen Menschen symbolisiere dieser Papst die Hoffnung auf Frieden, sagt Selenskyj im Anschluss an die Privataudienz. Er bedankt sich für das Angebot des Vatikans, im Krieg gegen die Ukraine zu vermitteln. Die gepeinigte Ukraine wartet darauf, dass es endlich Verhandlungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden gibt. Der Papst als Brückenbauer. Das steckt im lateinischen Titel Pontifex. Auch diesen Auftrag nimmt Leo XIV. Ernst. Er will Gräben überwinden, in der Kirche und in der Welt.
Und am Rande der Feierlichkeiten in Rom fanden heute auch mehrere politische Gespräche statt. Darum geht es jetzt in weiteren Nachrichten und die hat Susanne.
Vor dem für morgen geplanten Telefonat von US-Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin haben sich in Rom der ukrainische Präsident Selenskyj und US-Vizepräsident Vance getroffen. Dabei soll es auch um die Notwendigkeit neuer Sanktionen gegen Russland gegangen sein, teilte Selenskyj mit. Später kam Vance noch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sowie der italienischen Ministerpräsidentin Meloni zusammen. Sowohl von der Leyen als auch Vance würdigten die engen Beziehungen, ungeachtet von Meinungsverschiedenheiten, etwa in der Zollpolitik. Israels Armee hat die angekündigte Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen. Seit gestern seien Truppen im Norden und Süden des Küstengebietes im Einsatz, teilte das Militär mit. Heute rückten israelische Panzerverbände an der Grenze zum Gazastreifen vor. Am Abend kündigte die israelische Regierung jedoch auch an, wieder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. An der New Yorker Brooklyn Bridge hat sich gestern Abend ein schweres Unglück ereignet. Ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine rammte die Brücke. Dabei knickten die Masten um, mehrere Matrosen stürzten ab, 2 von ihnen starben, 22 wurden verletzt. Erste Ermittlungen deuten auf ein mechanisches Problem hin. Die Brücke blieb weitgehend unbeschädigt. In München hat der FC Bayern den Gewinn mehrerer Titel gefeiert. Das Männerteam bejubelte die 34. Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Die Frauen wurden erstmals als Doublesiegerinnen empfangen. Vor 15.000 Fans bedankte sich Thomas Müller für die Zeit im Verein. Er verlässt die Bayern nach 25 Jahren.
Ein Stück Rasen aus ihrem Stadion, das dürfte manchen Fans fast so wertvoll sein wie eine Meisterschale. Ja, das müssen schon ganz besondere Momente sein, in denen kein Halten mehr ist und der Platz gestürmt wird. Ein Aufstieg zum Beispiel am Ende einer langen Saison. Auch darum ging es ja heute noch in der zweiten Fußball-Bundesliga. In Hamburg war vergangene Woche schon kaum etwas übrig vom Grünen geblieben, als der HSV den Sprung in die erste Liga geschafft hatte. Und wo heute gerupft wurde, das zeigt uns Ingrid Bertram.
Hier soll sich das Comeback in die erste Liga entscheiden. Im Müngersdorfer Stadion kommen schon früh die Fans des FC zusammen. Die Tickets heiß begehrt. 300.000 Anfragen gab es im Vorfeld für 50.000 Plätze. Selten war es in der Liga so spannend. Und auch die Fans wissen, es kann noch schief gehen.
Wenn die so spielen wie die letzten Spiele, dann wird es schwer.
Ich weiß halt, der FC, wenn es immer darauf ankommt, dann hat er schon oft genug Nerven gezeigt. Ja.
Aber es gibt auch die grenzenlosen Optimisten, die schon vor dem Spiel das Aufsteiger-T-Shirt tragen.
Ich hatte auch ein bisschen Angst wegen Karma, aber ich denke, oh, wir packen das. Ansonsten wird's verbrannt.
Es gibt kein schlechtes Karma. Schon in der 14. Minute das erste Tor. Die Erleichterung ist spürbar. Torschütze Erik Martell kann jubeln. Es folgt eine Viertelstunde später das 2:0 durch den Treffer von Luca Waldschmidt. Die Kölner dominant. Zur Halbzeitpause der Aufstieg für das Team von Friedhelm Funkel greifbar nah. Zur gleichen Zeit schaut man mit Spannung im saarländischen Elversberg auf die Fernseher. Ein direkter Aufstieg ist bei dem Spielstand in Köln zwar nicht mehr möglich, aber der Verein aus dem 13.000-Seelenort könnte die Relegation erreichen, und zwar so. Das Überraschungsteam geht nach 20 Minuten gegen Schalke mit 1:0 in Führung. Torschütze Lukas Petkoff. Trainer Horst Steffen jubelt noch verhalten, aber gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit der zweite Treffer für die Saarländer von Maurice Neubauer. Der Anschlusstreffer von Schalke kurz vor Schluss bleibt bedeutungslos. Die Spiele um den Aufstieg in die erste Liga können kommen.
Wir wollen einfach das genießen, dass wir so eine Kulisse haben, dass wir um etwas spielen dürfen, was uns keiner zugetraut hat.
Der Jubel zu Hause ist ihm schon jetzt sicher.
Eine fantastische Reise ist noch nicht zu Ende.
Unfassbar, das ist ein Märchen, ein Traum, das ist unbeschreiblich.
In Köln ist zum Abpfiff der Sieg perfekt. 4:0 gegen Kaiserslautern, den Meistertitel gewonnen und der Aufstieg sicher. Die Fans nicht mehr zu halten. Und der Rasen wird zum begehrten Objekt.
Jubel!
Mega, endlich wieder Bundesliga, nicht mehr zweite Liga. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so.
Ob mit oder ohne Rasenstück, eine Stadt liegt im Freudentaumel. Auf den Ringen durch die Innenstadt oder in den Kneipen. So schön kann der Aufstieg sein.
Das Spiel ist aus, die Bundesliga-Saison zu Ende, aber das Leben geht weiter und damit ja auch das Wetter, liebe Claudia. Wie denn?
Jessie, da kommt auch mal ein bisschen Bewegung rein. Also jetzt Mitte der Woche kommen mal Tiefdruckgebiete. Sie schaffen es bis zu uns, allerdings nur bis in den Süden. Damit aber ist dieses Dauerhochdruckwetter mit zum Teil dickeren Quellwolken vorbei. Hier sieht man schon, südwestlich von uns liegen schon diverse Fronten verschiedener Tiefdruckgebiete. Das zieht jetzt weiter nach Nordosten und mit dem Tief kommt dann auch warme Luft zu uns. Das heißt, mit der Warmfront wird aus Südwesten die Luft noch etwas mehr angewärmt, sodass wir es die nächsten Tage zum Teil auch wieder mit sommerlichen Temperaturen zu tun haben, also 25 Grad oder mehr. Morgen passiert noch nicht allzu viel in Sachen Regen. Nach Nordosten hin haben wir noch kompakte Wolken, da ist es immer wieder nass. Dienstag dann erste Schauer und Gewitter im Südwesten. Und ab Mittwoch wird dann dieses Tief doch im Süden mal für etwas mehr Regen sorgen. Jetzt in der Nacht fällt der vor allen Dingen im Nordosten des Landes. Diese Wolken, die kommen dann morgen im Laufe des Tages noch so ein bisschen weiter nach Süden voran. Sonst ist es erst sternklar, dann sehr sonnig mit Quellwolken, vor allem über dem Bergland. Schauer und einzelne Gewitter wird es dann morgen vor allen Dingen noch in der Lausitz und Oberlausitz geben. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 12 Grad unter den dichten Wolken oder an der Küste. Sonst sind es 9 bis 3 Grad. Morgen Vormittag oder morgen Nachmittag steigen dann die Temperaturen schon auf bis zu 26 Grad in Richtung Südwesten. Auch in Rheinhessen kann es um die 25 Grad geben. Unter den dichten Wolken 17, 18 Grad. Am Dienstag vor allem im Südwesten und vom Sauerland bis zum Vogtland einzelne Schauer und Gewitter. Mittwoch gibt es die im Süden und ab Mittwoch sinken die Temperaturen auch wieder.
Herzlichen Dank, liebe Claudia. Rutsch gut rüber in die neue Woche zumindest. Und auch die Tagesthemenwoche geht zu Ende. Hier im ersten folgt jetzt Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, und darin geht es unter anderem um die schwierige Arbeit der Menschenrechtsorganisation Memorial, die in Russland verboten ist.
Mhm. Und morgen zum Wochenstart sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Wir würden uns freuen.
Tschüss.
Tschüss.